Und ich glaube schon, mit Mané kommen, da hätten sie fast sogar des Guten zu viel, wenn kein Großer geht vorne.
Diese Kolumne heißt ja eigentlich die Lage der Liga. Aber oft war es auch die Klage der Liga. Wie verkraftet man den Verlust an Glanz und Gloria durch den Abgang von Erling Haaland? Die Antwort bekommen wir jetzt. Mit Liverpool-Stürmer Sadio Mané kehrt ein Hauch Weltfußball in die Bundesliga ein. Bei aller berechtigter Kritik an den Bayern-Bossen Kahn und Salihamidžić in anderen Fragen, Glückwunsch zu diesem Deal des Liverpool-Stars. Tja, und wenn jetzt auch noch unser WM-Held zurückkommt, Mario Götze und Eintracht Frankfurt, eine faszinierende Idee, finde ich. Klar kann man sagen, Götze, das ist doch der, der da am 13. Juli 2014 ein nicht ganz unwichtiges Tor geschossen hat, der dann aber bei Bayern und Dortmund scheiterte und zuletzt irgendwo in Holland kickte. Ich halte dagegen, Mario Götze ist einer der talentiertesten Fußballer, die wir je hatten. Der sich leider durch gesundheitliches Pech und auch eigene Fehler oft unter Wert verkauft hat. Warum sollte er nicht als gereifter 30-Jähriger einen späten Frankfurt-Frühling erleben? Bei einem Club, der derzeit so euphorisch und emotional ist wie kein anderer in der Bundesliga und ohne den Erwartungsdruck, den Götze in Dortmund hatte. Hoffen wir für die ganze Liga, dass Frankfurt im Götze-Poker gegen Benfica Lissabon siegt. Götze plus Mané, tja, da würden wir sogar den Abschied von Haaland vergessen. Und falls dann noch Robert Lewandowski bleibt. In dieser Woche wird ein 50-Millionen-Angebot aus Barcelona erwartet. Stehen die Bayern-Bosse weiterhin zu ihrem Buster, gibt's hier das nächste Lob für Kahn und Salihamidžić.
Herzlich willkommen zur Lage der Liga an diesem Sonntag. Ja, und auch wenn in der Liga der Ball nicht rollt, es gibt viel zu diskutieren. Und deshalb an meiner Seite Matthias Brüggelmann, Chefredakteur Sport bei Bild und unser Experte des Tages. Ja, lass uns gleich über Mario Götze reden. Bist du genauso froh, falls es mit dem Deal klappt und er in die Bundesliga zurückkommt? Oder
war ja eine sehr überraschende Nachricht, dass plötzlich Götze hier bei der Eintracht gehandelt wird. Aber ich glaube, da geht bei jedem gleich so eine Fantasie auf, dass das der Bundesliga gut tun würde. 2014 gerade ist es zur Sprache gekommen. Götze ist einer, den jeder kennt. Und ich glaube, so auch für Götze ist eigentlich mit der Bundesliga noch eine Rechnung offen. Weil so die letzten Jahre bei Bayern waren ja nicht so erfolgreich für ihn persönlich, wie er sich das vorgestellt hatte. Und jetzt nochmal hierher zu kommen und mit 30 zu zeigen, hey, ich habe richtig was drauf, das wäre schon was, worauf er sehr viel Lust hätte.
Ja, wir reden gleich noch über den Deal, der ist noch nicht perfekt. Da ist auch noch Benfica Lissabon im Rennen. Man weiß aber nicht so richtig, was er noch drauf hat. Er war jetzt in Holland, das ist jetzt nicht so der großen Fußball-Landkarte. Hat 29 Spiele in der letzten Saison gemacht, 4 Tore geschossen. Das ist so mittelprächtige Bilanz, oder? Hast du mal rübergeguckt über die Grenze, was der in Holland so getrieben hat?
Nee, ich glaube, für Eintracht Frankfurt macht es vor allen Dingen deswegen Sinn, weil sie jetzt jemanden brauchen mit Erfahrung in der Champions League. Und Götze hat Erfahrung, nicht nur als Weltmeister, sondern auch rund 60 Spiele in der Champions League gemacht. Und das ist was, was der Eintracht jetzt sehr gut tut. Ob Götze jetzt noch der Spieler ist, der 20 Tore schießt, das wage ich zu bezweifeln. Aber in dieser euphorischen Mannschaft jemanden zu haben, der mit Erfahrung und, ich meine, es gibt schlechtere Vereine, um Erfahrung zu sammeln als Bayern und Dortmund, da jetzt auch so ein bisschen führen zu können und nochmal Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube schon, dass das für beide Beteiligten sehr, sehr viel Sinn machen würde. Und jetzt hoffen wir, wie gesagt, dass Benfica Lissabon da nicht dazwischenfunkt und vielleicht ja sogar diese Fans, die auch gerade angesprochen wurden, dass die den Ausschlag geben. Ich glaube schon, dass das für die Eintracht jetzt so ein Punkt ist, der Spieler im Zweifel auch zu ihnen bringt, weil ich kann mir als Fußballer nichts Schöneres vorstellen, als vor der Kulisse jetzt eine Saison zu bestreiten.
Also in dem Punkt sind wir uns beide schon mal einig. Jetzt holen wir noch jemanden Dritten dazu, der noch viel mehr Ahnung vom Fußball hat als wir. Und den stellen wir nochmal vor für alle die, die ihn vielleicht nicht kennen.
Weltmeister, Champions-League-Sieger und Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga. Kaum jemand hat den Fußball in Deutschland so geprägt wie er, Rudi Völler. Als Spieler formiert er unter Otto Rehhagel in Bremen zur absoluten Weltklasse, entwickelt sich bei der AS Rom als Rudi-Nationale zum Fanliebling, blickt auf eine ereignisreiche Spielerkarriere zurück. 1996 verhindert Völler den Abstieg mit Leverkusen und sein Nationalmannschaftskollege und Freund Andreas Brehme muss mit Lautern in Liga 2. Ein Moment voller Mitgefühl von Rudi Völler.
Absolut nicht die bessere Mannschaft, absolut die glückliche Mannschaft. Und wird jetzt natürlich vor allem, wenn man die Prüfung wahrscheinlich schlagen, aber auch für keine Leute.
Zu seinen absoluten Highlights zählt sicher auch der Weltmeisterschaftstitel 1990. Eine ganze Nation feiert seine Tante Käthe und wird eine Geschichte nie vergessen. Eine Haarkur für die Ewigkeit. Rijkaard spuckt Völler im Achtelfinale in die Haarpracht. Beide müssen am Ende vom Platz. Ein prägender Moment in der niederländisch-deutschen Rivalität. Völler aber beweist sich nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer der Nationalmannschaft. 2002 führt er die Mannschaft entgegen aller Erwartungen bis ins Finale der WM in Südkorea. Nicht nur sportlich weiß der Hesse aufzufallen, Fehleranalyse kann er. Auch wenn es um überproportionalen Weizenkonsum geht.
Ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, ein bisschen locker.
Er entwickelt sich vom Torjäger und Trainer zum Sportdirektor und Geschäftsführer. Leider ohne Titel in seiner Amtszeit. Doch einen Titel, den hat er sicher. Sympathieträger. Rudi Völler. Außergewöhnlich in seiner Art und einfach einzigartig.
Rudi Völler, das gibt nur ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler, das gibt nur ein Rudi Völler.
Ja, und da sitzt er. Guten Morgen, Rudi, nach Leverkusen.
Dein Lieblingslied, ne?
Es gibt ja, nur ein Rudi Völler, singst du eigentlich mit?
Ja.
Rudi.
Ja, die Melodie ist ja alles, glaube ich, mexikanisches Lied. Da kann man immer mit summen, singen eigentlich weniger.
Rudi, ja, wir haben schon etwas diskutiert über Mario Götze und die mögliche Rückkehr in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Hast du eigentlich in deiner Leverkusen-Zeit auch mal drüber nachgedacht, ihn zu holen?
Ja, er war ja kurz bevor er jetzt zu Roger Schmidt nach Eindhoven gegangen ist, war ja so ein bisschen auf dem Markt, waren ja viele Vereine interessiert oder weniger interessiert oder wurde angeboten. Natürlich haben sich viele Vereine auch Gedanken gemacht. Wir wurden auch mal angesprochen. Für uns war es eigentlich nie ein Thema. Das lag aber nicht an der Qualität von Mario Götze, sondern weil wir einfach, das haben wir ja jetzt auch im letzten Jahr gesehen, leider hat er sich verletzt, natürlich auf seiner Position mit Florian Wirtz, einen wunderbaren Spieler haben, der natürlich auch, ich sag's mal einfach so raus, auch, sagen wir, die größere Zukunft hat, auch sicherlich auch stärker ist im Moment. Und dem wollten wir natürlich nicht einen vor die Nase setzen. Also das war für uns nie ein Thema, weil wie gesagt auf diese Position mit Florian, also das Ausnahmetalent der nächsten Jahre haben in Deutschland.
Wenn wir auf die letzten Jahre von Mario Götze zurückgucken, Rudi, als er 2014 dieses Tor erzielt hat im WM-Finale, wie schnell hast du da auch so diese Sorge gehabt? Hoffentlich wird dieses Tor jetzt nicht zur Last für den jungen Burschen, Deutschland zum Titel geschossen zu haben in dem Alter.
Ja, zu Last, das glaube ich eigentlich nicht. Man muss ja wissen, dass, glaube ihr wisst es ja auch, dass er natürlich gar nicht so eine gute WM gespielt hat eigentlich. Ne? Der hat ja gar nicht so oft gespielt, ist dann im Endspiel reingekommen und hat natürlich, dann konnte man auch sehen, was er für einen riesen Fußballer ist. So ein Tor zu erzielen, das kann natürlich auch nicht jeder. Aber klar, also ich glaube nicht, dass es eine Belastung ist. Ich glaube, er wird sich immer noch freuen, wird ja auch oft darauf angesprochen, dass er uns zum WM-Titel geschossen hat. Aber wichtig ist für ihn, und um mal jetzt auf dieses Gerücht oder auf diese Kontakte zu Eintracht Frankfurt jetzt zu kommen, es wird, glaube ich, deshalb ganz gut passen, was nicht nur, dass der Bundesliga gut tun würde, vor allem, weil es auch ein Club ist, die zwar große Ambitionen haben, aber auch, dass er dann auch seine Einsätze bekommt. Ne? Das war ja eigentlich sein Hauptproblem. Damals, als er zu Bayern München gewechselt ist, hat er ja es nicht richtig geschafft. Und vor allem auch dann wieder nach Dortmund zurück, hat ja dann auch nicht immer gespielt. Ich glaube schon, dass es ihm gut tut, so wie es in Eindhoven, dass er einen Trainer hatte mit Roger Schmidt, der ihm natürlich auch das Vertrauen gegeben hat. Und so wäre es natürlich auch jetzt, wenn es Eintracht Frankfurt wäre oder XY, dass er natürlich auch spielt. Ja, dafür hat er in seiner Karriere zu viele Station gehabt, wo er einfach dann auch für seine Qualitäten auch zu wenig gespielt hat.
Ja, Rudi, wir müssen nur einmal kurz vorausschicken, wir duzen uns, weil wir uns alle schon seit Jahrzehnten kennen, kann man ja sagen inzwischen.
Genau,
absolut. Das war jetzt ein Plädoyer, jetzt hoffen wir mal, dass Mario Götze selbst unsere Sendung sieht. Du an seiner Stelle, du hast ja auch mehrfach den Verein gewechselt, warst auch in 2 verschiedenen Ländern, Ausländern sozusagen. Würdest du an seiner Stelle denn auch nach Frankfurt gehen oder vielleicht doch lieber zu Benfica?
Ja, bei Benfica, ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Man, ihr sagt das jetzt mit Benfica, mit Eintracht Frankfurt, also stellt jetzt mal einen Raum, dass es so wäre. Klar, bei Benfica weiß er natürlich, was er hat mit dem Trainer, dass ein Trainer dort ist mit Roger Schmidt, der, wenn er ihn haben will, ihn natürlich auch dann ihm das Vertrauen schenkt, ihn auch immer aufstellen wird. Und ähnlich wird es auch bei Eintracht Frankfurt sein. Ne? Also ich glaube schon, dass er zu einem Club muss, dass er dann auch, wie gesagt, seine Einsatzzeiten bekommt. Ne? Ich glaube, dafür hat er schon in seiner Karriere zu viele Stationen gehabt, wo es halt auch dann mal nicht gereicht hat oder wo aus irgendwelchen Gründen, ob verletzungsbedingt oder auch die Konkurrenz zu groß war. Und ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt wäre eine schöne Hausnummer. Und ich weiß, bei der ganzen Euphorie, die im Moment bei Eintracht Frankfurt herrscht, durch den Europa-League-Gewinn, dass die natürlich danach noch größer sein wird, klar.
Rudi, weil du gerade auch diese Euphorie ansprichst, wenn du auch auf deine Karriere zurückschaust, dieser so ein Fanfaktor, inwieweit spielt das für einen Spieler eine Rolle, wenn er sich überlegt, zu welchem Verein er geht? Inwieweit macht man sich darüber Gedanken, wie ist das atmosphärisch, als du dann damals nach Italien gegangen bist, zu AS Rom zum Beispiel? Inwieweit hat das auch eine Entscheidung beeinflusst und inwieweit, glaubst du, wird das auch Götze beeinflussen bei seiner Entscheidung?
Spielt eine Rolle, glaube ich schon, weil das ist natürlich schöner vor ausverkauftem Haus und wenn du dann beliebt bist und wenn du angefeuert wirst, das macht natürlich dann macht es ja noch mehr Spaß, Fußball zu spielen. Aber ich glaube, die allerwichtigste Entscheidung, das ist halt immer in der Nationalmannschaft oder auch in einem Club, ist ja der Trainer. Der Trainer ist die wichtigste Figur in einem Verein und wenn der Trainer dich unbedingt haben möchte und der dir das Vertrauen gibt, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, wie es wahrscheinlich jetzt in Eindhoven mit Roger Schmidt wurde, damals zu Beginn seiner Karriere mit Jürgen Klopp und jetzt auch mit Oliver Glasner, wenn es wirklich denn so sein sollte, dass er ihm natürlich dann das Gefühl gibt, dass er ihn unbedingt braucht.
Götze, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis die Entscheidung fällt. Eine andere Entscheidung ist gefallen. Sadio Mané wird zum FC Bayern wechseln. Hat dich das überrascht, dass so ein, ja, nicht Weltfußballer, aber Weltklassefußballer in die Bundesliga geht? Und ist Mané zumindest ein kleiner Ersatz für das Niveau der Liga nach dem Abgang von Erling Haaland?
Ja, nicht nur ein kleiner Ersatz, ich glaube, ein großer Ersatz. Also ich glaube, die Karriere von Mané, die war herausragend. Das, was der in den letzten Jahren in Liverpool gespielt hat, auf vielen Positionen, kann ja nicht nur über die Außenposition kommen, hat teilweise auch schon vorne in der Spitze, in der Sturmspitze ab und zu mal gespielt. Also ein Top-Transfer von den Bayern, wenn es denn am Ende dann auch klappen wird. So sieht es ja im Moment aus. Und auch schon sicherlich so ein bisschen so ein Vorgriff, oder wenn es vielleicht mal schief gehen sollte, jetzt in den nächsten paar Wochen mit Lewandowski, dass er dann vielleicht doch noch wechselt. Am Ende wird es, sagt mir mein Bauchgefühl, das ist auch immer eine Frage, wie immer in unserem Geschäft, auch eine Frage des Preises, je nachdem, was Barcelona dann noch bieten wird, kann ich mir vorstellen, dass die Bayern auch ohne Lewandowski, vor allem mit Mané, eine absolute Top-Mannschaft haben und mit der Mannschaft auch die Champions League gewinnen können. Wenn Lewandowski bleibt, was ja auch sein kann, ja dann umso mehr, ist ja klar.
Hochspannend, Rudi, dass du gerade sagst, so dein Bauchgefühl sagt dir, dass bei Lewandowski und Barcelona eben doch möglicherweise noch was geht. Obwohl ja dieses Basta von Oliver Kahn im Raum steht. Als Vorstandsvorsitzender hat er das ganz, ganz klar gemacht, öffentlich, ohne Hintertür. Ist das dann für dich doch so ein bisschen die Taktik des Geschäftes? Und kommt Kahn aus der Nummer raus, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn er dann doch Lewandowski ziehen lassen sollte?
Ja, es gibt ja, die habe ich ja auch schon des Öfteren gemacht im Laufe meiner Karriere dann als Manager, dass man grundsätzlich erstmal Nein sagt und dass es auch nicht geht. Man meint es zwar auch in dem Moment so, aber ich glaube schon, wenn es für alle Beteiligten dann Sinn macht, dann getrennte Wege zu gehen und ob das dann auch so Aussagen, die jetzt auch gefallen sind, ob die dann nochmal zu kitten sind. Ich glaube, es sind alles Profis. Das wird natürlich gehen. Da kann man noch das Jahr dann durchziehen. Wenn der Erfolg nicht ausbleibt, ne? Und klar, die Qualität dann vorne im Sturm, die wäre ja dann außergewöhnlich, obwohl ich glaube schon mit Mané kommen, da hätten sie fast sogar des Guten zu viel, wenn dann kein Großer geht vorne. Wird man sehen. Also wie gesagt, da würde ich einfach jetzt die nächsten Wochen nochmal abwarten, klar, und wenn, aber eins ist auch klar, wenn Lewandowski bleibt, dann muss es natürlich auch von ihm dann ein ganz klares Bekenntnis geben, dass ein paar Dinge, die im Vorfeld gelaufen sind, ich will es mal so ausdrücken, etwas unglücklich rübergekommen sind von seiner Seite aus, dann ist es sicherlich noch das eine Jahr möglich. Wenn es ausbleibt, wird es schwierig.
Es war aber ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass man als Manager eines Vereins schon mal Basta sagt, es vielleicht auch meint, aber am Ende auch nicht durchhalten kann. Nun habt ihr in Leverkusen mit Patrick Schick ja auch immer Basta gesagt und den Vertrag sogar noch verlängert bis 2027. Ist es Leverkusener oder das Völler-Basta stärker als das Kahn-Basta?
Nein, nein, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wenn wir jetzt unabhängig von der Verlängerung, die natürlich für uns als Club wunderbar ist, das bedeutet ja nicht, dass der bis zum Ende seines Vertrages in Leverkusen bleibt. Also das kann auch da, kann es in den nächsten Jahren immer noch mal Veränderungen geben. Und das, wir sind ja auch ein Club, anders vielleicht als die Bayern, wir sind ja auch ein Club, der, und das waren wir immer, werden wir auch in den nächsten Jahren, auch jetzt ohne mich in der im operativen Geschäft zu sein, dass bei herausragenden Anfragen und Angeboten, dass wir natürlich dann auch mal Ja sagen müssen, um dann auch den Kreislauf, das ist halt auch der Kreislauf des Transfergeschäfts. Dann holen wir wieder andere Spieler, das machen ja die meisten Clubs. Es gibt einige ganz großen in Europa, die müssen das nicht unbedingt tun. Die können auch Nein sagen. Da gehören grundsätzlich natürlich auch die Bayern dazu. Die ist der einzige Club, der in der Bundesliga, der auch Nein sagen kann. Deshalb, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen, dass Lewandowski jetzt bleibt. Das ist halt in dem Geschäft so. Am Ende ist entscheidend, wie das Innenverhältnis vom Club, von den verantwortlichen Trainer, Manager, Oliver Kahn, wie den zu dem Spieler selbst und auch mit dem Mitspieler. Wenn das gut wird oder durch viele Gespräche wieder gut sein wird, dann geht's natürlich auch weiter. Im Moment sehe ich das schwierig.
Hat sich Bayern bei euch eigentlich wegen Schick erkundigt? Wäre doch der perfekte Lewandowski-Nachfolger im Zentrum.
Nee, haben sie nicht. Nein. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich Gedanken gemacht, aber offiziell gemeldet haben sie sich nicht.
Hat dich das überrascht?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass Mané, das ein Thema ist. Das haben die natürlich auch nicht erst die letzten 4-5 Wochen entschieden oder darüber nachgedacht. Das wird sicherlich ein Prozess gewesen sein in den letzten 5-6 Monaten. Da wird sicherlich da Kontakte schon gegeben haben. Da bin ich mir relativ sicher. So ist es in dem Geschäft. Und da wird sicherlich der absolute Wunschtransfer gewesen sein. Und das ist ja auch, wie wir es eben schon besprochen haben und auch gut erklärt haben, ist es natürlich auch ein Spieler, den man bei Bayern gut gebrauchen kann. Und auch, ich finde auch, und das, ich versuche ja immer, über die Bundesliga positiv zu reden, nach dem Haaland-Abgang und bei Lewandowski sind wir jetzt 50-50, glaube ich schon, dass das ein wunderbarer Transfer ist, dass die Bayern es sehr, sehr gut gemacht haben.
Weil du gerade sagst, du willst über die Bundesliga positiv reden. Wären wir denn, wenn man so die Transferentwicklung anschaut bei den Topclubs, werden wir denn endlich mal wieder einen Meisterkampf erleben? Oder geht es nur noch um die Frage, ob Bayern im April oder im Mai Meister ist?
Ja, nein, also ich glaube schon, dass Bayern, ich meine, da brauchen wir nicht im heißen Bayern rumzureden, dass die Bayern, klar, logischerweise, nicht nur weil sie jetzt zehnmal einander Meister geworden sind, wieder der Favorit sein werden mit ihrer tollen Mannschaft. Aber man hat ja gesehen, jetzt, Bayern haben sicherlich eine schlechte Rückrunde gespielt für ihre Möglichkeiten, dass es Clubs gibt, dass es Vereine gibt, die etwas näher ranrücken wollen. Die Dortmunder wollen das, die Leipziger, wir wollen das. Wir wollen sicherlich den Abstand alle ein bisschen verkürzen. Und dann wird klar sein, du musst halt, das gilt ja vor allen Dingen für die Dortmunder, auch für die anderen hinten dran so ein bisschen. Du kannst natürlich nur Meister werden, wenn du eine herausragende Saison spielst, ohne Schwächephasen. Dann kann es gelingen. Und das hat in den letzten Jahren, leider war es nicht so, da hat der ein oder andere Verein dann auch mal eine Schwächephase gehabt zwischendurch. Und Bayern München, und das ist auch wichtig, die müssen natürlich einige Schwächephasen haben. Und die hatten sie jetzt in der Rückrunde, deshalb war es schade, dass kein Club jetzt da war, der es dieses Jahr hätte, die Bayern hätten packen können, weil die Bayern haben ja wirklich, muss man schon sagen, für ihre Möglichkeiten, für ihre Qualität haben sie keine richtig gute Rückrunde gespielt.
Ja, du bist auf jeden Fall Rekordhalter. Kai Havertz ist der teuerste Transfer eines deutschen Nationalspielers aus der Bundesliga raus. War das dein größter Deal, den du als Leverkusen-Manager gemacht hast?
Ja, kann man schon sagen. Also ist ja, die Zahlen sind ja mehr oder weniger bekannt. Das war für unseren Club natürlich auch ein Transfer, der war eigentlich einerseits mit einem Bein in Auge, weil wir haben Kai hier großgezogen, hat bei uns schon mit 11 Jahren hier in der Jugend gespielt, hat schon da war zu sehen, dass es ein außergewöhnlicher Spieler werden wird. Und am liebsten müssen natürlich so einen Spieler immer halten, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, das geht natürlich für so einen Club wie Bayer Leverkusen geht das nicht. Dann wollen einfach mal solche talentierte Weltklasse-Spieler, die wollen natürlich dann irgendwann mal zu den ganz großen Clubs wechseln. Aber dann muss natürlich auch der Preis stimmen. Das haben wir dann in der schwierigen Pandemiephase dann auch mit Chelsea hinbekommen. Und dadurch konnten natürlich auch wieder andere Spieler verpflichten. Also wie gesagt, das ist ja der Kreislauf und dann sind wir wieder wettbewerbsfähig trotzdem. Und haben es ja dann auch jetzt ohne Kai jetzt auch im letzten Jahr dann auch herrlich geschafft. Er hat die Champions League fast selbst geschossen und dann mit Chelsea. Und wir waren trotzdem sehr erfolgreich. Aber das ist der Kreislauf und das ist auch okay.
Weil wir gerade über Kai Havertz sprechen und seinen Wechsel nach England, Rudi. Die besten deutschen Trainer, die Champions League gewonnen haben, die arbeiten auch in England mit Tuchel und Klopp. Flick, der sie ebenfalls gewonnen hat, ist Bundestrainer und auch nicht mehr in der Bundesliga aktiv. Glaubst du, dass wir diese Aushängeschilder des deutschen Fußballs, Klopp, Tuchel, Flick, auch Kai Havertz, dass es da eine Chance gibt, die in den nächsten Jahren nochmal für die Bundesliga zu begeistern?
Bei den Trainern glaube ich schon. Also warum soll es nicht möglich sein, für den anderen Club mal einen erfolgreichen deutschen Trainer, der vielleicht auch mal wieder nach Deutschland zurück will, auch zurückzuholen? Bei den Spielern ist das natürlich etwas schwieriger. Also ein erfolgreicher deutscher Nationalspieler, der bei einem Top-Club spielt in der Premier League, das ist dann vielleicht am Ende eines seiner Karriere, weil einfach da sind natürlich auch die finanziellen Unterschiede zu groß. In der Premier League gibt es natürlich auch dann, werden natürlich auch Gehälter bezahlt, die dann nochmal viel höher sind als bei uns schon. Bei uns sind sie schon hoch bei den Topclubs. Und in der Premier League ist es ja auch extrem, deshalb spielen ja auch im Grunde bis auf wenige Ausnahmen mal die besten Spieler in der Premier League.
Ja, Rudi, reden wir einmal über einen Transfer ganz anderer Art. Über deinen Transfer, du hast dich sozusagen in den Ruhestand transferiert Ende der Saison. Wir sehen auch nochmal Bilder davon, wie die Verabschiedung in Leverkusen war. Da ist schon das eine oder andere Tränchen geflossen. Hatte man zumindest den Eindruck, oder?
Ja, war schon so. Ja, vor allem schon im Vorfeld. Klar, wenn man erstmal hängt es ja auch ein bisschen mit zusammen. Nicht nur die vielen Jahre, die ich jetzt hier verbracht habe, sondern wir hatten natürlich auch vor allem in der Bundesliga eine sehr gute Saison. Wir sind Dritter geworden. Wir haben eine Mannschaft mit großen Ambitionen, auch in der Zukunft, auch im nächsten Jahr. Die meisten Spieler können wir ja halten, die wichtigen. Und das gab mir schon eine gewisse Zufriedenheit, auch dann so aufzuhören in der jetzigen Funktion. Ich bleib ja in unserem Gesellschafterausschuss, also in unserem Aufsichtsrat, und der ist auch sehr bei uns sehr wichtig. Der spielt auch, da weiß ich schon, dass es das auch eine wichtige Rolle ist mit unserem Vorsitzenden, mit dem Werner Wenning. Wir werden schon bei wichtigen Entscheidungen haben wir schon das letzte Wort. Deshalb ganz weg bin ich da nicht. Ich bin auch hier immer noch im Stadion. Habe ich ein kleines Bürochen mit meiner Sekretärin, die mich begleiten wird. Wir werden noch ein paar andere Dinge tun. Habe ja noch nebenbei noch ein paar Stiftungen, mit denen ich dann helfen werde. Also ich bin immer noch ein bisschen ausgelastet, aber natürlich nicht so extrem, wie es die letzten 20 oder 22 Jahre hatte. Werde immer noch den Fußball lieben, wenn ich bei jedem Auswärtsspiel dabei sein, bei Heimspielen logischerweise. Bin ich natürlich da und vor allem auch bei den Champions League Spielen, da habe ich auch noch mit gehofft oder gearbeitet, dass wir es auch schaffen. Deshalb will ich es dann diesen wunderbaren Wettbewerb will ich dann schon sehen und bin froh, dass auch vor allem nach den schwierigen Zeiten nochmal da mitgeholfen in diesen Pandemiezeiten. Das gilt ja auch für einen Club wie uns. Das war schwierig, wie für alle anderen Clubs auch. Und deshalb hoffen wir, dass das alles wieder sich vernünftig dann begleiten lässt. Für mich war es ja jetzt nochmal, ich bin ja auch mal so ein bisschen optimistisch, was meine Substanz meines Körpers angeht. Ich war 2,5 Jahre, bin ich wunderbar durch die Pandemie gekommen, habe was weiß ich wie viel Selfies gemacht in diesen Jahren und trotzdem habe ich mich nie angesteckt. Jetzt hat es mich am Ende dann doch nochmal erwischt. Ich bin vor knapp 2,5-3 Wochen habe ich dann Corona bekommen, hatte aber durch meine dreifache Impfung hatte ich einen sehr leichten Verlauf, deshalb will ich da auch nochmal werben. Es wird es ja weitergeben danach, jetzt wenn es vielleicht in den Herbst reingeht, sich impfen zu lassen. Ich bin dreimal geimpft, hatte einen sehr leichten Verlauf, hatte ein bisschen Halsschmerzen, 2-3 Tage, ein bisschen Kopfschmerzen und nach 5 Tagen war ich schon wieder gesund. Also mich hat es am Ende dann auch noch erwischt.
Ja, freuen wir uns, dass es dir wieder besser geht und irgendwann wird dann auch die vierte Impfung kommen für dich, denke ich mal. Die Corona-Zeit in der Bundesliga, da hieß es immer, der Fußball muss demütiger werden, es wird sich danach alles ändern nach Corona. Jetzt sind die Stadien wieder voll, Corona ist noch existierend, aber etwas in den Hintergrund gedrängt. Hat denn Corona wirklich etwas verändert oder ist denn doch wieder Business as usual?
Also was ich will nicht sagen verändert hat, aber was ja viel besser oder positiver war, was alle dachten. Also wir hatten ja alle ein bisschen Angst, alle Vereinsverantwortlichen, dass es so eine Entwöhnung gibt der Zuschauer, der Fans, dass wenn es wieder volle Stadien geben darf, dass viele gar nicht zurückkommen. Und es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also was wir in den letzten Wochen erlebt haben in der Rückrunde, nicht nur in der Bundesliga, auch in der zweiten oder in der dritten, selbst in der Regionalliga, ist ja unglaublich. Also ich finde, dass die Bundesliga boomt, dass wir unwahrscheinlich viele Zuschauer haben. Und ich glaube, ja kaum ein Stadion, wo es keine Platzstürme gab, auch wenn es den Verantwortlichen nicht immer gefallen hat. Aber ich glaube, es ist eine riesen Euphorie da und die wird auch beibehalten. Also wird sich auch weiter so zeigen, auch jetzt in der Vorbereitung oder jetzt bei den Dauerkartenverkäufen bei vielen Clubs. Wir haben mit Werder Bremen und Schalke 04 zwei Traditionsvereine, die auch permanent ein volles Stadion haben werden. Also ich glaube, der Fußball boomt wieder. Ne, bei allen Ängsten, die ja viele hatten, es wird volle Stadien geben und klar, aber natürlich wichtig sind natürlich letztendlich die Leistung, dass die Spannung da ist in vielen, nicht nur oben. Das haben wir ja vorhin schon erklärt, dass das dann mit den Bayern nicht immer ganz so einfach ist, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und das macht ja auch die Bundesliga aus. Es ist ja nicht nur der Titelkampf, es ist ja der Kampf um die Champions League Plätze und die Europa League Plätze. Dann unten, wer steigt ab, wer muss in die Relegation? Das sind ja alles Entscheidungen. Es gibt ja keine Langeweile. Das ist der große. Ich glaube, wir haben das damals, die DFL hat ein ganz wichtiges Pfund. Da haben wir uns auch nie von abbringen lassen, dass wir nur 18 Bundesliga-Vereine haben. Also wir haben ja im Grunde nie ein richtiges Mittelfeld. Entweder man kämpft um die Europa-League-Plätze oder man spielt, wenn man zweimal verloren hat, spielt man schon gegen den Abstieg. Und es ist bei 20 Clubs, wie es die Premier League hat, die Italiener, die Spanier, ist es ein bisschen anders. Da kann schon mal ein bisschen Langeweile aufkommen. Das haben wir in der Bundesliga nicht. Deshalb ist es auch so enorm spannend und interessant.
Glaubst du denn, dass die Bundesliga auch eine neue Corona-Welle mit Geisterspielen überstehen würde? Wir wissen ja nicht, was uns im Herbst und Winter noch so alles blüht.
Also ich glaube schon. Also was jetzt die letzten 2,5 Jahre, wie die gelaufen sind, wie gesagt, musste man ein bisschen Angst haben, dass es vielleicht nicht mehr so sein wird. Aber ich glaube schon, dafür ist der Fußball zu beliebt und die Euphorie bei den Menschen, die ist enorm. Das Wichtigste ist ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir einfach jetzt mit Corona vernünftig umgehen, dass es sicherlich auch uns noch begleiten wird, wenn wir unseren Virologen oder unserem lieben Karl Lauterbach dann auch glauben darf. Das wird uns ja noch weiterhin begleiten und deshalb müssen wir versuchen, damit uns zu arrangieren. Aber natürlich, und das ist auch wichtig, da bin ich dann sehr nah bei Karl Lauterbach, weiterhin aufpassen und vor allem auch nichts vergessen, auch wenn es für alle jetzt so ein bisschen so Normalität geworden ist, auch nicht zu vergessen, dass wir uns vielleicht dann auch weiterhin, wenn es Sinn macht, dann impfen zu lassen.
Rudi, weil du Karl Lauterbach gerade ansprichst, wir haben schon auch gelernt bei Corona, dass der Fußball da häufig für Symbolpolitik herhalten musste. Ansteckungsszenarien in Freiluftstadien hat es einfach in den 2 Jahren nie gegeben und trotzdem gab es zu Zeitpunkten Geisterspiele, wo man es damals teilweise nicht nachvollziehen konnte, aber jetzt rückblickend erst recht nicht nachvollziehen konnte. Ist da auch deine Erwartungshaltung an die Politik, dass man bei aller grundsätzlichen Vorsicht, da wo sie möglicherweise angemessen ist und natürlich auch dem Aufruf zum Impfen, dass man schon auch erkennt, dass Fußballstadien eben keine Hotspots sind und man auch das im Herbst und Winter berücksichtigen muss, wenn wieder neue Regelungen möglicherweise beschlossen werden?
Ich glaube, das ist auch unbestritten. Ich glaube, das hat auch die Politik oder in dem Fall auch Karl Lauterbach auch gar nicht so in Frage gestellt, dass es das eigentliche Problem gar nicht dann die Stadien oder die Zuschauer sind, im Freien zu sitzen, sondern ich glaube, geht mehr um die Anfahrtswege, ne, wie halt die Menschen in die Stadien kommen. Da ist natürlich die Gefahr etwas größer, dass sich der ein oder andere ansteckt. Die Stadien selbst, da habt ihr natürlich recht, da war ich ja manchmal auch. Ich habe manchmal auf der Tribüne mit meinen Vorstandskollegen gesessen mit 10 Mann und waren selbst mit einer Maske und noch 3 Meter auseinander, wo wir genau wussten, wir können uns sowieso in der freien Wildbahn nicht anstecken. Das war manchmal ein bisschen übertrieben. Aber gut, da musste man halt durch. Das war so ein bisschen die Symbolpolitik, da mussten wir alle durch. Aber ich hoffe schon, dass es da jetzt im Herbst oder im Winter, dass es da sicherlich dann nicht mehr diese Formen annimmt, wie es die letzten 2,5 Jahre war.
So, jetzt müssen wir noch mal über dich reden, Rudi. Unsere Zuschauer haben sich auch Gedanken gemacht, was du denn so im Ruhestand machen könntest. Und da schauen wir es mal an, ob da irgendwelche interessanten Jobvorschläge für dich dabei sind.
Deutscher Sportminister. Sportminister. Haben wir halt nicht, aber fände ich noch gut. Fände ich auf der einen Seite gut, nein, aber ich glaube, wofür Rudi Völler steht, ist mit Sicherheit der Umgang mit Menschen. Und dementsprechend meine ich das todernst. Politik, Leute, die mit Menschen umgehen können, im Gegensatz zu Politikern, die wir haben, die nicht mit Menschen umgehen können, wäre wahrscheinlich der richtige Job.
Ich denke mal, er wird immer irgendwas mit Fußball machen. Ob irgendwo Manager, ob irgendwo im Hintergrund, er wird immer irgendwas mit Fußball in Verbindung bringen. Das ist sein Leben und ich glaube nicht, dass er da dem Fußball ganz den Rücken kehren wird.
Verrudi, oh je, könnte Gummibärchen verkaufen.
Dann wäre die perfekte Werbefigur für Haribo.
Hairdresser. Hairdresser. A barber. Because he's got great hair.
Wutshows. Es gibt ja solche Sendungen, da rastet irgendjemand aus und...
Und da kommst du, wer der Rudi Völler, der Mann?
Ja.
Ja, Rudi. Gummibärchenverkäufer, Friseur, Sportminister, freie Auswahl, was nimmst du?
Ja, war alles drin, ja, alles dabei. Nein, was ich natürlich weiterhin machen werde, klar, das ist gerade nicht mehr im operativen Geschäft, das habe ich mir lange überlegt, bin auch lange dabei und ist auch richtig so, dass ich aufgehört habe. Ich werde natürlich weiterhin mal hinter den Kulissen, auch in Bayer, mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat natürlich hier versuchen, gute Dinge mitzuentscheiden oder abzusegnen, aber vor allen Dingen auch immer meine Meinung sagen. Also ich bin schon gar nicht so sehr hier bei Bayer, sondern auch generell in der Sportpolitik oder im Fußball, national und vor allem auch international. Also es gibt sicherlich immer wieder Diskussionen, die gut sind, die werde ich auch gut heißen. Und wenn ich das Gefühl habe, so habe ich es ja auch in der Vergangenheit immer gemacht, dass ich das nicht gut finde, und ich glaube, das habe ich mir auch erarbeitet in den vielen Jahrzehnten, dann werde ich auch ganz klar meine Meinung sagen und werde es dann auch anders sehen und auch auf meine Art dann auch so ausdrücken.
Was macht das mit dir, Rudi, wenn du hörst, dass jemand sagt, du stehst für ihn, für den Umgang mit Menschen, für den empathischen Umgang mit Menschen? Kann man was Schöneres über einen Menschen sagen, nachdem er uns 40 Jahre mit seiner aktiven Karriere so begleitet hat?
Ja, freut mich natürlich. Ne? Vor allem, man hat es ja auch gerade eben rausgehört, ich werde ja auch so ein bisschen dann so in der Ecke gerückt, dass ich dann noch mich zu sehr aufgeregt habe im Laufe meiner vielen Jahre im Fußballbusiness. Klar, mit dem einen oder anderen Schiri bin ich schon mal aneinander geraten. Aber im Grunde glaube ich schon, dass ich bei vielen Clubs, dass ich da viele, nicht nur Bekannte, auch viele Freunde habe, mit denen ich gut zurechtgekommen bin, dass man auch fair miteinander umgeht, auch in den Medien, auch vor allem auch mit den Menschen. Ich glaube schon, dass das wichtig war, aber trotzdem sich nicht verbiegen lassen. Ne? Also ein paar Dinge, die da muss man nicht immer mit der Masse dann marschieren. Also wenn ich das Gefühl habe, es gefällt mir was nicht, auch wenn ich da zu dem kleineren Teil gehöre dieser Meinung, dann werde ich das schon sagen.
Ja, wir werden uns immer freuen, deine Stimme zu hören, lauter oder leiser, je nachdem. Und jetzt kommen wir zu unserem Spielchen, was wir mit jedem Gast machen. Das heißt, stimmt oder Stuss.
Okay.
Also, drei Thesen und du sagst einfach, stimmt. In der Regel sagt der Gast den Stuss. These Nummer 1. Leverkusen wird im ersten Jahr nach Rudi Völler gleich einen Titel gewinnen. Stimmt oder Stuss?
Oh, da würde ich jetzt nicht Stuss sagen. Also ich bin davon überzeugt, das jetzt nicht nur einfach jetzt mit den zwei Wörtern jetzt beantworten. Ich würde sagen, es könnte stimmen, weil wir sicherlich in den beiden Pokalwettbewerben, vor allem im DFB-Pokal, da sind wir im letzten Jahr zu schlau ausgeschieden. Das ist sicherlich ein Wettbewerb, den wir gewinnen können. Also da bin ich von überzeugt. Und auch in der Champions League wollen wir es gut machen. Und dann in der Liga sicherlich ein bisschen näher an die Dortmunder rankommen, die von hinten kommen, die ein bisschen weglassen. Also das ist so ein bisschen meine Aussage. Wir wollen es besser machen als in der letzten Saison, auch ohne mich, ganz klar.
Das klang jetzt fast so, Rudi, als hältst du einen Titel in der Champions League für wahrscheinlicher als in der Meisterschaft.
Ich meine, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, wenn du bedenkst, dass Villarreal, ich glaube, die standen im Halbfinale jetzt noch vor kurzem gegen die Liverpooler und haben auch im Rückspiel, haben sie mal 2-0 geführt sogar. Also da war vieles möglich und Villarreal ist natürlich jetzt nicht, die sind ja nicht besser als wir. Oder die Leipziger oder was, oder die Dortmund oder die Wolfsburger. Also das ist einfach ein Wettbewerb mit ein bisschen Losglück, kannst du da auch ein bisschen weiterkommen. Aber ich bin aber dann trotzdem auch Realist. Also wir sind ja auch ein Club, wir sind froh, dass wir jetzt in der Champions League sind. Wir in der Gruppenphase haben, wir sind im dritten Topf bei der Auslosung im August. Wir sind sicherlich eine schwere Gruppe sein und wir wollen natürlich ins Achtelfinale. Aber selbst wenn wir Dritter werden sollten und es geht dann in der Europa League weiter, dann sind wir wieder in einem Wettbewerb, den wir hat's ja bei Eintracht Frankfurt jetzt gesehen, dann wollen wir natürlich den gewinnen, das ist doch klar.
Rudi, These Nummer 2, bei stimmt oder Stuss. Dein ja. Nachfolger Simon Rolfes wird in Leverkusen mindestens genauso erfolgreich werden wie du.
Ja, bin ich fest von überzeugt, weil die Voraussetzungen erstmal stimmen in unserem Club, aber auch bei ihm selbst. Er hat in den letzten 2-3 Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Ich kannte ihn ja noch als ich Sportdirektor war. Er war ja dann Kapitän. Wir haben viele Verhandlungen zusammengeführt, ob sein Vertrag ist, ob dann jetzt um seinen Vertrag ging oder auch um Prämienverhandlungen. Ich weiß, was er für ein angenehmer Mensch ist eigentlich im Grunde, aber auch bei der anderen Verhandlung natürlich auch ein bisschen schwieriger. Deshalb weiß ich, dass er das gut macht und das ist ja auch das Schöne. Deshalb war das ja auch immer so ein bisschen mein Ziel, dass wir ähnlich wie die Bayern das auch viele Jahre gemacht haben, dass du Ex-Spieler jetzt auch ein bisschen mit integrierst dann auch, und auch selbst dann, wenn du aufgehört hast, dass es dann vernünftig weitergeht. So ist ja nicht nur mit Simon Rolfes, so haben wir es ja auch mit Stefan Kießling gemacht, der mit mir zusammen jetzt gearbeitet hat die letzten Jahre. Und das ist wichtig für den Club. Klar, müssen ein paar Voraussetzungen natürlich auch da sein und das ist bei Simon Rolfes absolut da. Also der wird das super machen und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren einen Titel zusammen gewinnen, klar.
So, das war jetzt mehr stimmt als Stuss bei den zwei Thesen. Jetzt kommt die dritte These und da bin ich mal gespannt.
Ja.
Rudi Völler als DFB-Teamchef würde Simon Terodde mit zur Weltmeisterschaft nach Katar nehmen.
Boah, schwierig. Nein, wirklich, da will ich gar nicht mich jetzt rausreden. Klar, ein Spieler, der immer seine Tore macht. Also so wie jetzt der Kader vorne aufgestellt ist, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber ich würde auch als Hansi Flick immer mir ein Hintertürchen offen halten. Ne? Man weiß ja nie, was in wenigen Monaten ist. Dann die ganzen Stürmer, die jetzt, ob jetzt Werner, Kai Havertz, der das ja auch spielen kann, oder der eine oder andere, wenn die jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht dabei sind, meistens ist ja eine Verletzung, das wir nicht hoffen, aber wenn sich der eine oder andere verletzen würde und Terodde macht es in der Bundesliga gut, und das ist ja grundsätzlich dann immer das ist ja die Voraussetzung. Du musst, um dann in die Nationalmannschaft reinzukommen, musst du natürlich auch gute Leistungen bringen. Und das wird man sehen, wenn er jetzt in der Vorrunde mit den Schalkern, wenn er seine Tore macht, ähnlich wie in der zweiten Liga, dann spricht da eigentlich nichts dagegen. Aber ich glaube, es wird nur ein Thema werden, wenn der ein oder andere vorne ausfallen wird.
Kai Havertz hast du gerade angesprochen, dass der vorne spielen kann. Der interpretiert die Rolle natürlich auch anders, als sie klassische Mittelstürmer tun. Die Frage können wir dir nicht ersparen als eine der Mittelstürmerlegenden des deutschen Fußballs. Was ist da bei uns schiefgelaufen, dass wir aktuell einfach keinen klassischen Mittelstürmer auf internationalem Niveau haben? Was ist das? War das nicht schick genug in der Ausbildung eine Zeit lang? Musste alles übers Dribbling gelöst werden? Durfte man nur noch kombinieren? Und hat man diesen Spielertyp da einfach vergessen?
Ja, das ist auch das ist nicht mit zwei Sätzen zu beantworten. Manchmal ist es auch immer generationsbedingt. Da hat man auch mal Pech. Da kommt kein vernünftiger nach aus der Position. Vielleicht haben wir in 5 oder 10 Jahren dann wieder 3 Top-Mittelstürmer, auch wenn es diese klassische Position so nicht mehr so gibt wie früher. Aber du hast schon recht, es gibt ja mehr diese klassischen schnellen Spieler. Da gibt es ja enorm viele mittlerweile, viele Dribbler, die über die Außen kommen oder aus der zweiten Reihe. Aber tut trotzdem gut. Man merkt es ja bei den anderen Clubs. Wir haben es jetzt vielleicht nicht so, weil Timo Werner oder Havertz sind ja auch jetzt nicht die klassischen Mittelstürmer. Aber klar, mit Kane aus oder Harry Kane die Engländer, ein klassischer Mittelstürmer, Benzema, obwohl die beiden sind ja auch mit in der Nations League mit ihren Verbänden jetzt auch, haben jetzt auch keine Top-Leistungen gebracht. Aber es wird bei der WM wieder anders sein. Aber man kann nur hoffen, dass es wieder nachkommt. Das ist klar. Im Moment, so hat man es ja auch gesehen, jetzt gegen die Italiener, da muss es nicht mehr unbedingt ein Stoßstürmer, ein Stoßmittelstürmer sein, da geht's auch anders, dafür ist die Qualität in unserer Mannschaft natürlich auch zu hoch, dass man das dann unbedingt braucht. Aber grundsätzlich wär's natürlich schön.
Rudi, wenn du jetzt nochmal als junger Spieler zur Welt kommen würdest, sozusagen, im Fußball von heute, wärst du immer noch Mittelstürmer oder würdest du auch mehr auf die Flügel ausweichen?
Ja, das hängt ja immer von den fußballischen Qualitäten, die man hat. Also ich war auch, wer sich erinnert, ihr könnt euch ja noch ein bisschen erinnern, ich war ja auch nicht ich war zwar Mittelstürmer, aber bin auch oft über die Flügel gekommen, war jetzt auch nicht unbedingt so wie Horst Rubesch oder Oliver Bierhoff oder Gerd Müller, die jetzt nur vorne in der Sturmspitze oder im Strafraum dann ihre besten Szenen hatten. Ich bin dann auch gerne über die Flügel gekommen, auch mal mich zurückfallen lassen. Aber natürlich auch, wenn es dann gebrannt hat, war ich natürlich auch im Strafraum, habe dort meine Tore erzielt, aber habe dann auch versucht, dann überall so ein bisschen zu spielen. Deshalb glaube ich schon, dass ich heutzutage auch, würde ich schon meine Position finden, glaube ich schon.
Wir sind ganz sicher, dass du deine Position finden würdest im Fußball. Rudi, vielen Dank für dieses Gespräch und wir nehmen dich beim Wort. Du hast gesagt, du wirst auch künftig nicht schweigen zum Fußball und wir hoffen, dass wir dich hier noch sehr oft sehen und hören werden. Vielen Dank fürs Erste. Grüße nach Leverkusen und ich sage jetzt schon bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Rudi. Tschüss, Rudi.
So, und hier geht's weiter, natürlich mit dem Thema Transfers. Das wird uns beschäftigen. Und wir haben jetzt noch einen Gast in Sachen Götze. Da ist er schon, Lukas Dombrowski, unser Bildkollege und Sportbildkollege, der am Freitag als erster enthüllt hat, dass es Kontakte zwischen Eintracht Frankfurt und Mario Götze gibt. Deshalb auch gleich die Frage, gibt's denn schon irgendwas Neues?
Es ist zumindest so, dass die Fakten so auf dem Tisch liegen, dass Götze die Möglichkeiten hat, Frankfurt, Benfica und Inter Miami. Das sind die interessierten Vereine. Neuester Stand ist jetzt, ich hatte heute Morgen nochmal Kontakt zur Eintracht-Seite. Ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass heute noch Bewegung reinkommen kann. Sieht aber eher nicht danach aus, dass wir heute Abend schon mal die Präsentation oder sowas sehen. Und selbst wenn sich Götze zwischen den drei Angeboten oder zwischen den drei Interessenten für Eintracht entscheiden würde, wären auch da noch Details oder Dinge zu klären. Ist jetzt nicht so, dass es schon alles ganz kurz vor uns ist.
Lukas, das heißt, vielleicht gibt es heute Abend noch oder nicht noch schon die Zusage für Eintracht. Wie schätzt ihr die Chancen ein zwischen den drei Vereinen?
Also, dass es schon die Zusage gibt, auch da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Ich will es nur nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit von den Angeboten sich einfach hoch, weil es im Gesamtpaket aus meiner Sicht schon das Interessanteste ist.
Mit welchen Argumenten versucht Eintracht, ihn denn zu überzeugen?
Eins liegt ganz klar auf der Hand. Champions League-Fußball kann Eintracht zum ersten Mal in der Geschichte einem Spieler anbieten. Damit ja auf die größtmögliche Bühne für Vereinsfußball. Dazu die ganze Wucht des Vereins, also allein der Lauf letztes Jahr, auch die Jahre davor schon in Europa, da wissen wir, die Spieler sehen sowas. Also normalerweise zeigt Sportboss Krösche den Spielern gerne mal ein Video in den Gesprächen, um sie von Eintracht zu überzeugen. Und da war schon letztes Jahr so, da gab es Spieler, die gesagt haben, ich brauche das Video gar nicht, ich wusste schon vorher, was Eintracht bedeutet. Und das wird nach der letzten Saison bei Götze sicherlich ähnlich sein. Und die Rolle auf dem Feld, also es wird diese Spielmacherposition oder genau das, was Götze mitbringen kann, genau das wird bei Eintracht gesucht. Sollte es zum Abgang von Kostic kommen, wäre auch unbestritten der größte Star der Mannschaft. Und das weiß Eintracht auch, Stars zu bieten, diese Bühne. Also das Paket, was Eintracht anbieten kann, ist schon groß.
Würde denn ein Transfer von Götze den finanziellen Rahmen sprengen? Weil die Eintracht gilt, was die Gehälter angeht, ja nicht als Top-Club. Da ist Trapp, der Torwart, mit rund 4 Millionen Euro Jahresgehalt ja wohl die Nummer 1. Würde Eintracht da auch über Grenzen, finanzielle Grenzen hinausgehen?
Ich glaube nicht. Man muss sehr smart dafür sein. Also das Paket aus der Aufstiegsklausel, 4 Millionen plus ungefähr genauso viel nochmal an Jahresgehalt, was da hinkommt, damit er eben zu den Top-Berliner kommt, was auf jeden Fall kommt. Ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, um das realisieren zu können, müsste jetzt vorher schon ein Millionenverkauf kommen. Ja, Corona-Verluste weiterhin groß und Markus Krösche hat ja auch die Vorgabe in den ersten zwei Jahren, also von letztem Jahr bis zum nächsten Jahr, rund 40 Millionen Transferüberschuss zu erwirtschaften. Das ist ein Tick weniger geworden durch den Europa-League-Sieg, aber trotzdem muss er diesen Überschuss eben erwirtschaften. Und deswegen ist in der Abwägung und muss man jetzt schon noch ein bisschen durchrechnen, glaube ich, damit das alles so auch klappt. Aber den Rahmen wird es nicht sprengen, in meinen Augen.
Gut, Lukas, vielen Dank und wir hoffen, dass wir dich heute noch mal hören und wir werden Sie natürlich auf allen Kanälen von Bild auf dem Laufenden halten, was es in Sachen Götze Neues gibt. Matthias, was sagt dein Bauchgefühl? Kommt er oder kommt er
nicht? Bauchgefühl sagt, er kommt. Das passt irgendwie gerade zu gut, oder? Diese Eintracht-Euphorie, Europa League gewonnen, jetzt spielen sie in der Champions League, Götze kann mit 30 zurückkommen in die Bundesliga. Also haut hin, freuen wir uns.
Dann hätten wir zum Bundesliga-Auftakt, so hat es der Spielplan gewollt, ein Duell Mané gegen Götze oder umgekehrt Götze gegen Mané.
Hätten wir vor einem Jahr auch nicht gedacht, oder?
Unglaublich, oder?
Ja, das ist natürlich ein spektakulärer Start, also auch interessant, diese Spielplangestaltung. Man hat schon den Eindruck, die DFL tut alles dafür, damit die Meisterschaft irgendwie spannend wird. Also ein Auswärtsspiel für Bayern bei Eintracht Frankfurt ist so schon was Knackiges, was man da gerade kriegen kann. Insofern freuen wir uns auf Götze gegen Mané hoffentlich.
Und Berliner Derby zum Auftakt, auch ungewöhnlich, dass man so ein Spiel schon an den ersten Spieltag verlegt.
Ja, also wir wissen ja, dass im Hintergrund immer alle möglichen Dinge da eine Rolle spielen, wenn dieser Spielplan gestaltet wird. Polizeieinsätze, Konzerte, politische Veranstaltungen. Aber für meinen Geschmack hätte es auch ein Knaller weniger getan zum Auftakt, weil da ist man eh heiß auf Fußball nach der langen Pause. Und dann haben wir, glaube ich, Dortmund hat auch noch ein spektakuläres Spiel gegen Leverkusen. Ja, also das sind drei Top-Spiele gleich zum Auftakt. Also da sind alle wach. Ich hätte es aber auch ein bisschen mehr verteilt, glaube ich.
Und Dortmund gegen Bayern am 9. spielt, das ist ungewohnt, weil normalerweise waren die Hinspiele ja immer erst im November, ne?
Offenbar will man da auf Nummer sicher gehen, dass die Meisterschaft noch nicht entschieden ist, wenn das Rückspiel stattfindet. Und die Chance ist da relativ hoch, dass das dann diesmal der Fall ist. Also ich hätte mich wirklich gefreut, wenn man bei Bayern Dortmund mal sagt, entweder ganz früh oder ganz spät. Und dann drauf zu zocken, dass so am 32., 33. Spieltag möglicherweise ein richtiges Meisterschaftsendspiel stattfindet, falls die Bayern das zulassen.
Naja, also letzter Spieltag. Nehmen wir mal an, es würde knapp auf knapp stehen am letzten Spieltag. Da spielen die Bayern in Köln und Dortmund zu Hause gegen Mainz.
Tja, jetzt wollen wir mal sehen, ob es wirklich am 34. Spieltag noch knapp auf knapp stehen sollte. Also ich fürchte, da wurde am 33. Spieltag schon in München gefeiert.
Ich würde mal dagegen halten. Aber da sind wir nämlich jetzt schon bei den drei Prognosen, die du jetzt abliefern musst.
Läuft das auch unter Stimmt oder Stuss?
Sozusagen, aber du hast...
bin ich freier in meiner Antwort?
Du bist ganz frei, aber mit klaren, kurzen Antworten. Die erste Prognose ist eigentlich relativ einfach. Wer steigt ab?
Boah, wer steigt ab?
Ja, so einfach, oder nicht? Drei Mannschaften oder zwei plus einer?
Ich glaube, es erwischt dieses Jahr Augsburg, weil... Irgendwie kann es eigentlich nicht sein, dass diese Mannschaft das über so lange Strecke immer wieder geschafft hat, uns allen zu zeigen, doch, es geht mit uns.
Ich habe mal bei Augsburgs Aufstieg habe ich mal geschrieben, in der Lage der Liga, genießt das eine Jahr Bundesliga und dann seid ihr wieder da, wo ihr hingehört.
Oh Gott, ja. Hat nicht ganz hingehauen. Hat nicht ganz hingehauen. Also Augsburg plus X. Augsburg-Bochum sind so meine beiden Vereine, die ich gerade im Blick habe.
So, nach der einfachen Frage kommt die etwas schwerere Frage.
Ich fand Absteiger schon herausfordernd.
Welcher Trainer fliegt zuerst?
Boah, ja, wir haben noch. Ganz schwer. Nee, also ehrlich gesagt, das ist durch die Entwicklung der letzten vier Wochen, dadurch, dass all die Trainer, die es sehr schwer gehabt haben, also ich hätte jetzt wahrscheinlich Rose gesagt, wenn es nicht den Wechsel Rose-Terzic noch gegeben hätte. Darum an der Stelle, nee, wirklich, da lüge ich mich raus. Da antworte ich einfach nicht weiter.
Wenn das ein Studiogast machen würde.
Ja, siehst du.
Dann soll ich jetzt tippen? Ja. Nee, also ich wage mich auch nicht, dann schließe ich mich deinen Worten an. Das ist echt eine schwierige Frage. Aber trotzdem die Trainersuche der Vereine, es gab ja sehr viele offene Stellen am Ende der Saison, war doch irgendwie ja nicht so prickelnd, oder? Kramer in Schalke war jetzt nichts, was einen vom Sessel gerissen hätte oder auch Schwarz bei Hertha. Ja, hast du da mehr Inspiration erwartet von den Clubs?
Ich weiß nicht, inwieweit es auch was über die Attraktivität bzw. fehlende Attraktivität der Bundesliga aussagt, dass jetzt überhaupt nicht ein Trainer kommt aus dem Ausland, auf den man mal so richtig neugierig jetzt wäre, wie der hier in der Bundesliga agiert. Das finde ich schon enttäuschend. Natürlich wird Niko Kovac und Wolfsburg sehr interessant sein zu beobachten. Kovac hat ja wirklich bei der Eintracht und auch bei den Bayern tolle Erfolge gefeiert, bevor es dann ein bisschen bergab ging. Aber das inspiriert mich nicht so, muss ich sagen. Das ist bei den Transfers deutlich spannender. Also Mané, Götze, wenn das klappen sollte, Adeyemi.
Letzte Prognose, an welchem Spieltag wird die Meisterschaft entschieden?
Am 33.
Das ist immerhin ein bisschen optimistischer als es
in der Eigeninteresse weiter.
Ja, damit sind wir denn auch schon fast am Ende dieser Sendung. Wir haben Prognosen gehört, wir haben Rudi Völler gehört. Am Montagmorgen den Wecker bitte stellen, wer nicht so früh aufsteht, um 8 Uhr. An dieser Stelle Marcel Reif und im Studio ist... Er hier, Matthias Brüggemann.
So soll es sein.
Nicht verschlafen, du auch nicht?
Auf keinen Fall.
Wir sehen uns wieder auf jeden Fall. Bis demnächst und tschüss.